Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Perspektive hier oben. Umgeben von einer großen Gemeinde, das ist schön. Ich soll herzliche Grüße ausrichten aus meiner Heimatgemeinde in der Uckermark. Also da sind einige Uckermärker auch heute in Gedanken und mit dem Herzen zumindest hier an diesem Sonntag bei uns in Kirchberg. Ja, es ist so, wir haben ein gutes Gefühl und eine Hoffnung dabei, dass aus dem Kennenlernen, aus dem ersten Kennenlernen vor wenigen Wochen und Monaten vielleicht auch mehr werden kann, trotz der großen räumlichen Distanz zwischen Kirchberg und Fürstenwerda. Nicht zu groß, um nicht eine Reise anzutreten. Ich habe das gestern also getan und wir wissen ja, wie das ist. Wer eine Reise tut, der kann was erleben. Ich habe mich der Deutschen Bahn anvertraut und kann nur sagen, was für eine segensreiche Erfindung, dass man telefonieren kann. Also was früher noch mit einer Strippe verbunden war, heute geht alles mobil. Und dann konnte ich also zum Handy greifen und zu Hause meinen Sohn informieren, der Fahrplan, der ist jetzt mal ganz anders. Der Zubringerzug hat sich verspätet, ich habe den ICE verpasst. Reich mir doch mal raus, in aller Schnelle, wie es weitergehen kann mit der nächsten Zugverbindung. Wunderbar. Und dann konnte ich nochmal zum Hörer irgendwann greifen und am Zielort ausrichten. Es ist leider nicht so wie geplant mit der Ankunftszeit. Es wird einige Stunden später. Wunderbar, wenn man sich so verständigen kann. Also ich frage mich, wie man das früher eigentlich gemacht hat, ohne Handy und mobiles Telefon. Ich habe also über alledem einen großen Segen erfahren können mit der Möglichkeit des Fernsprechen-Könnens. Dazu braucht man natürlich auch immer Nummern, das ist klar. Meistens hat man die heute im Speicher und manche hat man vielleicht auch hier oben noch gespeichert. Ich weiß von der Schule her, da gibt es so bestimmte Notrufnummern, die musste man lernen, das kann existenziell sein und darum soll es heute auch gehen. Wer da jetzt an Krankenwagen denkt oder Feuerwehr oder so, auch die sind wichtig und richtig und existenziell. Aber es gibt eine Notrufnummer, die sollte man in allen Lebenslagen parat haben und die ist wichtiger, auch wenn man es sich manchmal nicht vorstellen kann, noch wichtiger als alle anderen Notrufnummern, die es gibt. Ich meine die himmlische Notrufnummer. Kennt ihr die? Die himmlische Notrufnummer? Ich glaube, ich höre es hier irgendwo flüstern. Das ist die 5015, bitteschön. Die 5015. Psalm 50, Vers 15. Das ist der Psalm an dem heutigen vorletzten Sonntag des Kirchenjahres. Gott spricht: Rufe mich an in der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Die himmlische Notrufnummer. Gott spricht, rufe mich an in der Not. Ja, das ist eine wunderbare Einladung an uns alle, nicht nur an diesem Sonntag, sondern in allen Lebenslagen. Und wir wollen darauf einmal mit einigen Gedanken eingehen. Eine Einladung in drei Teilen gewissermaßen. Der erste Teil: Rufe mich an in der Not. Müssen wir uns gegenseitig erklären, was Not bedeutet? Ich glaube, Not kennen wir jeder auf seine Weise alle. Die Alten, die Erwachsenen, die jungen Leute, das geht bis ins früheste Kindesalter. Not muss ja nicht immer Krieg und Krankheit bedeuten, sondern Kummer, Sorgen, die jeder Mensch in jedem Lebensalter schon hat. Ich kann mich erinnern, ich musste damals Klavierunterricht nehmen. Unsere Eltern sagten, das macht ihr, ihr lernt ein Instrument. Ich hätte lieber Fußball gespielt. Und dann gab es einmal in der Woche den Tag des Klavierunterrichts. Das war immer ein Donnerstag. Und weil ich nie geübt habe, war das wie so eine schwarze Wand. Wie so eine schwarze Wand, an der ich nicht vorbeikam. Das war eine echte innere Not. Und mit jedem Tag, wo der Donnerstag näher kam, wurde es dunkler und notvoller in mir. Also, ich bin überzeugt, jeder kann da seine Geschichte erzählen. Das werden wir aber zeitlich nicht schaffen. Aber seine Geschichte, dass man sich selbst einmal fragt, wäre meine Geschichte die Geschichte meiner persönlichen Not? Denn auch die Geschichte eines Notrufs ist meine Notgeschichte auch eine Geschichte des Gebets, der Hinwendung zum Herrn Jesus Christus. Wir kennen ja die Redensart, Not lehrt beten. Und da sind schon viele wunderbare Erfahrungen mitgemacht worden, aber auch ganz gegenteilig. Dass da Menschen frustriert waren, sich beschwert haben, da war diese und jene Notlage und man hat sich daran erinnert, man kann ja mal zu Gott beten, nicht? Gott kann helfen, das ist ja sein Job. Und dann erlebt man den Einbruch, es passiert nichts oder zumindest nicht so, wie man sich erwartet und gewünscht hat. Und dann heißt es am Ende, damit bin ich fertig. Mit Gott bin ich zu Ende. Das brauche ich nicht mehr. Nein, Not lehrt beten ist kein Automatismus, sondern es bewahrheitet sich auch in der Not immer wieder. Gut ist es, wenn du von Kindesbeinen an, von der Taufe an, einen Vorlauf hast. Sammle in der Zeit, dann hast du in der Not. Wenn du von früh an den kennenlernst und in dein Leben hineinlässt, der dir wirklich helfen kann, wenn du seinen Namen kennst und wenn du ihn lieben lernst, ihn, den Herrn Jesus. Ich denke da an ein großes Altarbild in einer unserer Kirchen, mehrere Meter groß. Die Szene mit dem sinkenden Petrus. Und der kommt ja auch in eine Not, in eine existenzielle Not. Und das Bild macht so schön deutlich, solange er auf seinen Herrn schaut, den er kennen und lieben gelernt hat, solange wird er getragen, das Wasser trägt ihn, er erlebt Zeichen und Wunder. Und dann wendet er den Moment einen Blick hin, zu den Wogen und Wellen, zu dem, was ihm da Angst macht. Und es beginnt sein Untergang. Ein Moment nur, den Blick vom Herrn hin zu dem Geschehen um ihn herum. Aber er tut das einzige Richtige, weil er darauf zurückgreifen kann. Er kann sich korrigieren, sich und seinen Blick. Er wendet sich in seiner Not wieder dem Herrn Jesus zu, mit dem Notruf, Herr, hilf. Das ist sein Notruf, Herr, hilf. Und er darf in wunderbarer Weise diese Hilfe seines Herrn erfahren. Die Hilfe seines Herrn Jesus. rufe mich an in der Not. Gut, wenn du die richtige Nummer weißt, besser noch den Namen, um den es bei diesem Notruf geht. Ich denke da an ein Gemeindeglied in meiner früheren Gemeinde, ein altes, gebeugtes Mütterlein, so will ich sagen, die viel Notvolles erlebt hat. Sie hat in frühen Jahren ihren Mann verloren und musste ihn zu Grabe tragen. Dann starb ihr der erste Sohn, sie musste ihn zu Grabe tragen. Und der zweite Sohn wurde schwer krank und nach Jahren der Pflege, ja, und des Gefühls zwischen Leiden und Hoffen starb auch der zweite Sohn. Und diese Frau, die saß jeden Sonntag im Gottesdienst. Äußerlich eine, ja, leidende Gestalt, aber wenn man in ihre Augen geschaut hat, in ihr Gesicht, dann sah man das Strahlen und Leuchten einer Jesus-Jüngerin. Und sie hat sich von Jugend auf einen alten Liedvers zu ihrem Lebensmotto gemacht. Und der lautete, in allen Lagen, wenn man sie ansprach, wenn man sie trösten wollte, dann schaute sie lächelnd und antwortete, größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Kennt ihr noch das alte Lied, Harre meine Seele? Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Und damit war alles beantwortet. Und auch der Pfarrer, der Seelsorger, hatte wieder was gelernt und wurde gestärkt und konnte in Demut und Dankbarkeit wieder sich auf den Weg machen. Und sie hatte noch mehr gewusst und gelernt, dieser Helfer, der hat einen Namen, nämlich Jesus Christus. Ihm hat sie sich anvertraut und anverlobt ein Leben lang. Das ist der Punkt 1. Es kommt hier nicht auf Zahlen und Nummern an, bei dem Notruf, bei dem himmlischen Notruf, sondern es ist ein Name, den müssen wir wissen und nicht irgendwo gespeichert haben, sondern hier. Der Pastor Willem Busch, der sagte einmal, wenn ihr euer Leben lang nichts wüsstet und nichts gelernt hättet, als dieses eine, der Heiland der Welt, er heißt Jesus Christus, dann hättet ihr alles, was ihr braucht im Leben. Der Name Jesus. Wisst ihr, was Jesus heißt auf Deutsch? Gott rettet. Und da sind wir beim zweiten Gedanken. Gott spricht, rufe mich an in der Not. Und jetzt das zweite, so will ich dich erretten. Wir sprachen von der Not in ganz persönlicher Weise. Die des Petrus, des alten Mütterleins, deine persönliche Not in deiner persönlichen Lebenslage, wo nur du vielleicht darum weißt und fühlst, deine Not, deine Situation auf deinem ganz persönlichen Glaubensweg. Und jetzt erleben wir etwas Erstaunliches. Wann immer wir die Zeitung aufschlagen und die Nachrichten sehen und hören, es geht um die kollektive Not, die uns von früh bis Abend in Dauerbeschlag nimmt. Das gab es schon zu allen Zeiten, wenn Kriege und Katastrophen waren. Die kollektive Not, die bei uns ganz aktuell in diesen Zeiten der globale Klimanotstand genannt wird. Von Krise ist die Rede. Und keiner von uns kann sich diesem Thema entziehen, diesem kollektiven globalen Notstand im Blick auf all das, was mit der Klima- und Klimaveränderung zu tun hat. Und das Erstaunliche, in diesem Zusammenhang, dass es eine neue Art des Notrufs, des Gebets. Wir müssen es richten. Wir Menschen haben es in der Hand, uns vor der Katastrophe zu bewahren. Wenn wir nicht Hand anlegen, wenn wir es nicht in die Hand nehmen, dann geht es geradewegs mit Vollgas in die Klimahölle. Nicht? Ich zitiere die große Politik. Das heißt, wir müssen es in die Hand nehmen. Wir müssen unser Schicksal in die Hand nehmen und wir können es in die Hand nehmen. Und das ist schon etwas anderes als noch hier in der Bibel, in dem Glauben von unzähligen Glaubensvätern und Müttern vor uns und mit uns und nach uns, wo man noch um eine geheiligte persönliche Gottesbeziehung weiß. Gott und ich, ich und Gott, nicht? Rufe mich an in der Not. Man kann es auch erweitert sagen. Rufe du Mensch mich, deinen Gott an in der Not. So will ich, dein Gott, dich Mensch erretten. Diese heilsame Beziehung Gott-Mensch und Mensch-Gott. Ja, um allen Missverständnissen vorzubeugen, was wir tun und in die Hand nehmen können, das müssen wir tun. Was wir Menschen tun können, um Gottes Schöpfung nicht noch weiter auszubeuten und zu quälen, das sollten wir tun, 100-mal ja. Und was wir vermeiden können, um Gottes Schöpfung weiter zu bewahren, das sollten wir tun, 1000-mal ja. Aber der Notruf, der ist ein anderer geworden. Nicht mehr Herr, hilf, sondern wir Menschen. Wir sind gefordert, wir sind gefragt, wir müssen es in die Hand nehmen. Und ich will es dann nochmal positiv sagen, da ist vieles, was wir tun können. Wenn ich an unsere landeskirchlichen Initiativen denke, in unserer Berlin-Brandenburgischen Landeskirche, da wird längst drauf reagiert, auf den Klimawandel. In allen kirchlichen Gebäuden müssen die Heizungen ausgetauscht werden, keine fossilen Brennstoffe mehr. Wo man jetzt nicht zuerst fragt, können wir uns das leisten, wollen wir uns das leisten, sondern es ist jetzt dran, Punkt. Und diese Woche erreicht mich von der EKD-Synode die Nachricht, euch auch, für kirchliche Mitarbeiter gilt auf Autobahnen Tempo 100. Ist das eine neue Nachricht jetzt? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das war schon, Also ist ganz gut, dass ich mich der Deutschen Bahn anvertraut habe. Also da hätte ich jetzt nicht viel Boden gut gemacht. Und noch ein drittes, ehe ich abreiste, auch von der Synode her, die Zusammenarbeit, den Schulterschluss mit den jungen Leuten noch intensiver suchen, die sich die letzte Generation nennen. Ja, wir können vieles selbst in die Hand nehmen. Nicht nur reden, sondern handeln. Und wir können selbst Hand anlegen und in die Hand nehmen, wo Gott uns einen Spielraum anvertraut hat für seine wunderbare Schöpfung. Und trotzdem muss ich an dieser Stelle fragen, was nehmen wir denn nun in die Hand? Klebstoff, hier bleibe ich, oder Kartoffelbrei, oder ist es nicht doch und erst recht viel mehr an der Zeit, endlich und beherzter wieder was anderes in die Hand zu nehmen? das Wort Gottes. Zu denen das Wort des Trostes und der Hoffnung neu zu bringen, die so verzweifelt, so geängstet sind, sich letzte Generation nennen, ihnen zu sagen, liebe Leute, was wir in die Hand nehmen können, das sollten wir tun, aber alles haben wir nicht in der Hand. Aber es gibt einen, der ist größer als wir Menschen, den ihr nicht mehr kennt vielleicht. Das ist der lebendige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erden. Und er hat unsere Welt und unsere Erde wunderbar geschaffen. Und er hält die Welt trotz allem und in allem, was wir erleben, in seiner Hand. Wir haben allen Grund zur Hoffnung und zur Zuversicht, weil wir wissen dürfen, größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Was wäre das für eine wunderbare Begegnung zu denen hin, die da voller Angst und Verzweiflung meinen, sie müssen, sie können es richten. Dass man ihnen sagt, wenn es dem Herrn halt so gefallen hat, dem Schöpfer, dass sich im Laufe von Jahrhunderten Wärmeperioden und Kälteperioden abwechseln, dann hat sich der Herr und Schöpfer was bei gedacht, auch wenn wir noch nicht alles erkennen und nachvollziehen können. Und vielleicht ist es das, was am Anfang des Psalms uns auch gesagt wird, dass der Herr durch solche Zeiten auch, wo uns Angst und Bange sein wird, der Herr hat es ja vorausgesagt, dass er in solchen Zeiten in besonderer Weise zu uns Menschen reden möchte. Dass wir es neu in die Hand nehmen, der geängsteten, verzweifelten Welt das Entscheidende zu bringen, dass dieser Schöpfergott einen Namen hat. Und dieser Name ist Jesus Christus. Er ist das schöpferische Wort von Anbeginn. Und er ist das A und das O, der Anfang und das Ende. Ja, und er wird auch einmal als Herr und Richter kommen und wir werden vor ihm stehen. Und wir dürfen gewiss sein, er hält nicht nur die Welt in seiner Hand, sondern auch mein Leben und dein Leben ganz persönlich. Er hält dich in der Hand, er hält die Welt in der Hand. Am liebsten würde ich das Lied jetzt anstimmen. Der Bläserchor, der ist so toll drauf, aber ich fordere das jetzt nicht spontan. Aber ich bin überzeugt, ihr kennt das Lied, er hält die Welt in seiner Hand, passt wunderbar rein in die Gospelstücke. Ich habe das Lied von Kindesbeinen an gemocht. Da waren wir in der Christenlehre und die alte Christenlehrerfrau, die Tante Dorle hieß sie, die sang mit uns, er hält die Welt in seiner Hand. Und alle wurden durchbuchstabiert, alle Namen und auch das little kleine Baby. Und es machte uns Freude. Und ich merke es heute, wenn ich Religionsunterricht mache an der kleinen Grundschule in Fürstenwerder, da springt der Funke über. Dieses einfache Lied mit den zwei Akkorden, er hält die Welt in seiner Hand. Aber es ist gefüllt vom Heiligen Geist. Da spüren wir Vollmacht. Ein Gospel, ein spirituell aus Amerika. Lassen Sie mich mal einen Moment dabei bleiben, bei diesem Lied. Er hält die Welt in seiner Hand. Kaum eine Musiker-Rockgröße in Amerika, die dieses simple Lied nicht auf ihre Weise interpretiert hätte. Und einer von ihnen wurde vor einer Woche zu Grabe getragen. Der letzte große Rock'n'Roll-Pionier Jerry Lee Lewis. Der stammte aus einer tiefgläubigen Familie. Sein Cousin wurde einer der bekanntesten Fernsehprediger in Amerika, Jimmy Swaggart. Und der Jerry Lee entschied sich, Rock'n'Roll-Star zu werden. Und er wurde genauso berühmt wie seinerzeit Elvis Presley. Er verdiente Millionen mit seiner genialen Art, das Klavier zu bearbeiten, wie kein Zweiter es auf der ganzen Welt konnte und kann bis auf den heutigen Tag. Der Alkohol floss ohne Ende, die Frauen lagen ihm zu Füßen, wie das so ist, wenn man ein Superstar ist. Und er war kein Kind von Traurigkeit, verschliss eine Ehe nach der anderen. Aber schon frühzeitig hatte ihn seine tiefgläubige Familie gewarnt. Wenn du diese Teufelsmusik weiterspielst, dann kommst du in die Hölle. Und was hat der Jerry Lee im jugendlichen Selbstbewusstsein geantwortet? Ja, dann spiele ich eben in der Hölle weiter. Und so war sein Lebensstil, musikalische Genialität, bis er 87 Jahre wurde, ein wildes Rock'n'Roller-Leben nach allen Facetten der Kunst. Und dann gab er vor nicht allzu langer Zeit in einem Interview zu verstehen, diese Mahnung damals von seinen Eltern, von seiner Familie, dann kommst du in die Hölle, hat ihn nie losgelassen. Er kannte Jesus, aber er hat nicht danach gelebt. Er ist Jesus nicht gefolgt mit seinem Lebensstil, aber es war ihm auch nicht egal. Geblieben ein Leben lang, dann kommst du in die Hölle. Und nun, wo er 86 Jahre alt war, hat er mit seinem Cousin, dem bekannten Fernsehprediger gleichen Alters, noch eine letzte CD aufgenommen. Nur Gospellieder. Wo er das Old Rugged Cross besingt, das alte, unverwüstliche Kreuz, an dem unser Herr Jesus Christus sein Leben gelassen hat, für einen jeden Einzelnen von uns. Und dann das Lied Jesus, hold my hand. Jesus, halte meine Hand. Diese CD wurde noch veröffentlicht. Und dann in der Fangemeinschaft, die da einen besonderen Kanal haben, hieß es dann, betet für mich. Und wenige Tage später verstarb er. Ja, was ist das anderes als der Schächer am Kreuz? Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da ist ein langes, verfuschtes, gottloses Leben. Aber es spielt keine Rolle mehr. In dem Moment, wo der Herr sagt, du sollst mit mir im Paradies sein. Er hat die Zeit seines Lebens genutzt. Und wenn es der letzte Atemzug ist, sich zu dem wahren Nothelfer und Erretter zu bekehren. Und das ist die Frage, das muss die Frage auch am Ende des Kirchenjahres für uns sein. Jeder für sich muss da natürlich einen persönlichen Zugang und Umgang finden. Wie ist das bei dir? Wirst auch du in diese ernsthafte, entscheidende Situation gerufen, wo dir bewusst wird, mir ist es nicht egal, wohin mein Lebensausgang mich bringen wird. Dann ist es gut zu wissen, er hält auch dich in seiner Hand. Nicht irgendwer und ich selbst schon gar nicht, sondern er, der mir das Leben einmal geschenkt hat, er will es mir bewahren und erneuern zum ewigen Leben. Und das muss die Botschaft sein an all die geängsteten und verzweifelten Menschen in der Welt. Ja, tut für die Umwelt, was ihr könnt. Aber vergesst darüber das Entscheidende nicht. Es gibt einen, der alles in Händen hält. Und auch dein Leben. Er schenkt dir deine Lebenszeit als Gnadenzeit, sie zu nutzen, zur Umkehr hin zum Herrn Jesus Christus. Du darfst wissen, du kannst nie tiefer fallen als in seine Hand. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Ja, und dann heißt es, und du sollst mich preisen. Wem das einmal bewusst wird in seinem Leben, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Ich bin getauft auf seinen Namen. Und ich glaube daran, dass der Herr auch für mich gestorben ist, für mich und meine Schuld, dass durch ihn alles gut wird. Für den ist das hier keine lästige Aufforderung, sondern ein tiefes Bedürfnis. Und du sollst mich preisen. Lasst es uns als Aufgabe mitnehmen, liebe Gemeinde, nach Kirchberg, in die Uckermark, nach Fürstenwerder, in die Familie, an den Arbeitsplatz. Wir haben allen Grund zur Hoffnung und zur Zuversicht. Für uns Christen ist das Glas nie halb leer, sondern mindestens halb voll und im Schauen auf den Herrn ganz voll. Denn er ist es, dem wir uns anvertrauen dürfen. Unser Leben, unser Schicksal in Zeit und Ewigkeit. Und du sollst mich preisen. Jesus sagt, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Macht davon Gebrauch in den Notzeiten, wo euer Leben schwer ist. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Sagt es ihm, ruft es ihm, schreit es ihm zu. Herr, hilf, wie der Petrus. Aber dann schaut auf das, was er euch gibt, was nicht selbstverständlich ist, dass ihr morgens aufwachen und euren Tag leben und gestalten könnt, dass ihr an ihn glauben könnt, dass ihr eine Perspektive, eine Hoffnung habt über diese Welt und dieses Leben hinaus. Bitten und flehen ist für die Zeit, loben und danken für die Ewigkeit. Ja, Gott sei Dank in seinem Sohn Jesus Christus, dass wir diesen Nothelfer haben und diese himmlische Notrufnummer gebrauchen dürfen und wissen dürfen, sie hat den Namen Jesus Christus. Es ist in keinem anderen das Heil und ist auch kein anderer Name unter dem Himmel auf Erden, durch den wir selig werden können, als allein der Name Jesus Christus. Amen.